wünsche uns für diese Predigt, dass wir diese Geschichte an uns ranlassen. Dieser Bibelbericht, wie eine Frau im Herzen von Jesus einfach überwältigt wird. Einfach vor Freude, vor Glück, dass sie so, wie sie es angenommen wird. Und diese Freude wünsche ich uns, denn ich merke das bei mir selber, manchmal stumpft man ab bei solchen Geschichten. Und wer nicht an die Bibel glaubt, sagt vielleicht, das ist ja nur eine ausgedachte Geschichte. Aber wer weiß und diese Geschichte an sich ranlässt, der weiß, dass sie wahr ist, dass sie echt ist und dass man bei Jesus selbst persönlich genau das kriegen kann, was diese Frau bekommt. Nämlich Frieden und Leben, trotz Fehler und Sünde. Deswegen wünsche ich euch allen ein offenes Herz, ein offenes Auge, offene Ohren, offenen Verstand, dass ihr euch auf diese Geschichte, diesen tollen Bibelbericht einlassen könnt. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist und dem wünsche ich euch, die Gnade Gottes sei mit euch und auch sein Heiliger Geist. Amen. Diese Geschichte rührt mich an, ich kenne sie, aber beim Vorbereiten, beim Lesen hat die mich einfach überwältigt. Wie wunderbar ist das, dass Jesus das Beste aus uns rausholt. Obwohl wir unser Leben vielleicht vergeigt haben, obwohl wir so unendlich traurig sind vielleicht, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber diese Frau erhält das, was sie braucht von Jesus, um ein richtig glückliches Leben zu führen. Und keiner kann mir erzählen, dass er das nicht haben möchte. Jeder will doch das Beste aus seinem Leben machen. Und wenn man Fehler gemacht hat, will man von neuem starten dürfen, eine zweite Chance bekommen, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Das ist bei Jesus möglich. Wohin mit der Trauer, wenn man einfach überwältigt ist, das Herz zerreißt? An wen wende ich mich? Wer kann mir helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Und diese Frau hört, dass Jesus in der Stadt ist und ihr ist das egal, was alle anderen dann reden. Zum Schluss stellt sich heraus, es ist eine richtige Party. Viele sind am Tisch und ihr war klar, wenn ich da auftauche, eine stadtbekannte Sünderin gewesen, dann wird gelästert ohne Ende im Hintergrund. Dann wird sich darüber unterhalten, was sie alles falsch gemacht hat. Ihr kennt solche Partys, man tut sie zusammen und zieht über die her, die dabei sind. Doch dieser Frau ist das egal, die hört, dass Jesus da ist und egal, was sie getan hat, was die Leute sagen, sucht sie Jesus auf, der bei dieser Party eingeladen war. Vers 36 heißt es, es bat Jesus aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Eigentlich falsch überlegt, man denkt so ein deutsches Abendessen. Eigentlich steht da, er legte sich zu Tisch, denn das hat man damals getan, sich hingelegt. Und dann wird das mit den Füßen auch viel einfacher vorstellbar, was die Frau mit den Füßen tut. Also müsst ihr euch so ein bisschen so Römerlager vorstellen, wie man sich da zu Tisch legte, so ein paar Trauben zu sich nahm und einfach gemütlich zusammensaß. Und natürlich floss auch Alkohol. Das war eine richtig schöne Party bei dem Pharisäer Simon. Oder es war eine dieser Partys, wo man denkt, oh Mann, die muss ich irgendwie hinter mich bringen. So ein Familientreffen, da lächle ich ein bisschen und hoffentlich ist es bald vorbei. Aber spätestens als diese Frau hineinkam, war das eine richtig gelungene Party, ein richtig schöner Abend. Die anderen, die dabei waren, die werden da gelästert haben, die werden Gedanken gehabt haben. Da ging es dann richtig ab. Kein Abend, keine Party wie jeder andere, sondern was ganz Besonderes. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Mehr wird nicht gesagt. Den meisten fällt dann gleich ein, oder das war eine Prostituierte, oder das war eine Ehebrecherin, oder diese Sünden, auf die man eben wie gerne zeigt, aber das wird ihr gar nicht genannt. Vielleicht hat sie auch die Römer betrogen mit ihrem Geld, wir wissen es nicht. Offensichtlich ist nur, dass jeder Bescheid wusste im Dorf, in der Stadt, das ist die Schlimmste hier im Dorf. Vielleicht ist es so ein Klatschweib gewesen, was über alle herzieht und wo jeder wusste, die redet über jeden und erzählt Lügen über den oder die. Aber wir wissen es nicht, da steht nur, sie war eine Sünderin. Punkt. Als sie dann vernahm, dass er zu Tisch saß, Jesus, im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl. Einige von uns, wir waren ja in Israel und wir haben im Museum diese Alabastergefäße gesehen, diese kleinen Krüge, wo dann Parfüm oder eben Öl drin war, was dann zerschlagen wurde und ausgegossen wurde. So ein Gefäß, was unheimlich kostbar war, bringt sie mit, tritt hinein und kam von hinten zu den Füßen von Jesus, der da lag. Und dann fängt sie an zu weinen, zu seinen Füßen. Und sie benetzte die Füße von Jesus mit ihren Tränen und trocknete die dann mit ihren Haaren ab. Wer denkt sich so eine Geschichte aus? Wer sagt, die Bibel ist ein erfundenes Buch, der wird mit diesem Bericht hier Lügen gestraft. Sowas denkt sich keiner aus. Sowas macht nur der, der tief angesprochen ist im Herzen, der überwältigt ist und der erkannt hat, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und der Heiland und Retter dieser Welt. Und wer das selbst schon erlebt hat, der weiß, wie anrührend das ist, wie warm einem da ums Herz wird. Leider wird nicht geschrieben, warum die Frau so überwältigt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Predigt gehört hat von Jesus. Wenn Jesus zum Beispiel sagt in der Predigt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben. Und das spricht mich an. Da muss ich doch das tun, was Jesus gepredigt hat. Dann gehe ich doch zu Jesus hin. Wenn ihr sagt, kommt zu mir, und dann tut die Frau das, was Jesus gepredigt hat. Das hat sie angesprochen. Das hat sie umgehauen, überwältigt im Herzen. Alle anderen haben gelästert. Guck mal da, die Sünderin. Sobald sie durch die Straßen ging, gleich haben sich die Leute zusammengetan. Oh, guck mal, die da. Die da. Abschaum unserer Stadt, unseres Dorfes. Und du wirst auch, selbst wenn man weiß, man hat Fehler gemacht und Sünde getan hat, wie weh das tut, wenn Menschen hinterm Rücken über ein Herz ziehen und man kriegt das auch überall mit. Diese Frau weiß nicht weiter. Die Sünde frisst ihre Lebensfreude auf und auch, wie sie behandelt wird von so Menschen wie diesem Pharisäer Simon. Mit dem Finger drauf zeigen. Schau mal, da ist sie. Die Sünderin. Wie kann Jesus nur mit der reden? Wie kann er das nur zulassen? Weiß er das denn nicht, was das für eine Frau ist? Am Ende salbt sie, nachdem sie seine Füße mit den Haaren getrocknet hatte, seine Füße mit diesem kostbaren, teuren Salböl. Eines davon war zum Beispiel Myrrheöl. Und dann geht's los. Da aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, da er das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet ist, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Er redet mit sich selbst, anstatt mit der Frau, anstatt mit Jesus, in sich gekehrt und sagt, ah, dieser Abschaum, was ist das für ein Mensch? Den habe ich doch eingeladen, weil es heißt, das ist ein ganz besonderer Mensch, der weiß Dinge, der kann Wunder tun. Und merkt er denn nicht, dass es eine Sünderin ist? Und wer damals von einer Sünderin berührt wurde, wurde selbst unrein. Der hat sich geekelt davor, dass diese Frau das getan hat mit Jesus, was sie getan hat. Ekelhaft. Weiß er das denn nicht? Wenn er ein Prophet ist wie die alten Elia und Jeremia, dann hat er die Gabe von Gott, Menschen zu kennen. Von ihrem Inneren, von ihrem Herzen. Also steht für Simon in dem Augenblick fest, Scharlatan. Kein Prophet, kein gläubiger Mensch. Jemand, der nicht in Kontakt mit Gott steht und nicht die Gabe hat, Menschen ins Herz zu sehen. Oh, Jesus ist genau das, was er denkt. Er ist Prophet und ist viel mehr und schaut der Frau nämlich wirklich ins Herz. Und Jesus merkt das, was Simon denkt. Und dann sagt er, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Weiß nicht, ob er sich erwischt gefühlt hat. Also bei den Kindern ist es immer so, wenn ich meine Kinder erwische mit irgendwas und dann komm her, Tom, Leonie oder Emma, ich habe euch was zu sagen, dann schlucken die schon. Jetzt kommt irgendwas. Bei meiner Frau mache ich das natürlich nicht, das ist eher umgekehrt. Aber ich weiß nicht, ob er das erkannt hat, aber Simon, ich habe dir was zu sagen. Nachdem er gerade in Gedanken mit sich selbst geredet hat, was denn Jesus für ein Typ jetzt ist, der das zulässt. Und in dem Augenblick sagt Jesus, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und dann aber finde ich gut, was er sagt. Simon sagt, Meister, sag es. Eigentlich gut, er will hören, was Jesus zu sagen hat. Und er hört zu. Und Jesus macht es ganz einfach. Manche seiner Gleichnisse und Geschichten von Jesus sind ja schwer zu erkennen, was er damit sagen möchte. Manchmal kommen die Jünger zu ihm, Herr Jesus, sag noch mal, was du damit sagen wolltest, wir haben es nicht kapiert. Und jetzt macht Jesus es ganz einfach bei einem Menschen, der eigentlich ein Denker ist, ein Theologe, ein ausgebildeter Fachmann für Dinge um Gott und Welt und überhaupt Philosophie. Und Jesus sagt Folgendes, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, also jemand, der Geld verleiht, ne? Ein Kredithai. Kredithai hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Ein Denar, das ist so ein Silbergroschen, war sozusagen der Tageslohn für einen Tag Arbeit. 50 war der schuldig, der die kleinen Schulden hatte. Das waren 50 Tage Arbeit, die man als Kredit dann aufgenommen hatte. Und der andere, müsst ihr euch vorstellen, 500 Tagelöhner Schulden. Und das sind ja Schulden, das sind 2,5 Jahre oder so, bis man die abgearbeitet hat. Man kann ja nicht den ganzen Tageslohn zurückzahlen. Wer schon mal einen Kredit aufgenommen hat oder immer noch einen abstottert, der weiß, das ist mühsam. Und 2,5 Jahreslöhne abstottern, das zieht sich garantiert 10 bis 15 Jahre hin. Und dann steht es da, da sie beide aber nicht bezahlen konnten, schenkte dieser Kreditgeber erst beiden. Da kommt einer, du hast einen riesen Kredit bei der Bank, du brauchst dich zurückzahlen. Geschenkt. Wahnsinn, das würde ich mir auch wünschen. Aber ist ja nur ein Gleichnis. Simon, also dann fragt Jesus ihn natürlich noch, wer von ihnen wird den Kreditgeber mehr lieben? Und Simon antwortet und sprach, etwas hochnäsig, wie ich finde, ich denke, ich vermute, der, dem er mehr geschenkt hat. Natürlich ist der dankbarer, ist doch völlig klar, da muss ich kein ich denke, ich meine, ich vermute davor setzen, sondern es ist der, der die 500 Tagelöhner geschenkt bekommen hat. Der liebt und der ist im großen Maße dankbar gegenüber dem Kreditgeber. Und Jesus springt dann gleich auf die theologische Sprache über, das war so immer das Gespräch mit den Pharisäern früher, und dann heißt, du hast recht geurteilt, sagt er, gut gemacht. Schulterklopfen, richtige Analyse. Und dann finde ich super, was jetzt kommt. Bisher wurde ja geredet, die Frau ist immer noch zu den Füßen, irgendwie gar nicht mehr beteiligt. Und dann steht da in Vers 44, und Jesus wandte sich zu der Frau. Während alle anderen ihr den Rücken zugedreht haben, gelästert haben, ihr nicht in die Augen geblickt haben, wendet sich Jesus der Frau zu. Da steht nicht, er wandte sich der Sünderin zu, sondern der Frau, diesem Menschen, der es nicht gut ging. Die gesündigt hat, darüber wird nicht hinweggesehen, er ist eine Sünderin. Aber Jesus sieht die Frau dahinter und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Und das ist fies und richtig. Habt ihr schon mal dem Bettler an der Straße richtig in die Augen gesehen? Dem Menschen, wo man nicht weiß, was man sagen soll? Und Jesus zwingt diesen Simon dazu, schau ihr in die Augen. Es ist ein Mensch, es ist eine Frau, es ist kein verabscheuungswürdiges Wesen, keine Sünderin, der man nicht in die Augen schauen darf, kein Mensch, den man berührt und dann selber unrein wird. Das ist eine Frau. Sie gefälligst an. Ein Mensch wie du und ich. Und dann macht Jesus Simon fertig. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße. Eigentlich so üblich früher. Man musste es nicht tun, aber als guter Gastgeber und wenn ich jemanden einlade, stelle ich da eine Wasserempore hin, so einen Krug mit Wasser und reiche ihm Wasser, denn ihr müsst euch denken halt, Sandalen, wenn überhaupt, manchmal barfuß durch staubige Gegenden, wie die Füße aussahen, das ist nichts Romantisches. Viele Leute denken immer, mit denen ich gesprochen habe, ja, so barfuß gehen, das ist super spitze. Aber ich habe das in Papua-Neuguinea gesehen, wenn ich die Kinder gesehen habe mit den Füßen, da waren tiefe Wunden drunter von den Steinen, die waren staubig, die waren vereitert, die waren dreckig. Das wird nicht so bei Jesus gewesen sein, aber die Füße leiden unheimlich. Und dann ist es so guttunend, die dann bei so einer Party abends dann erstmal zu waschen. Wie gut das tut, wenn man auf einen Stein getreten ist oder auf einen Legostein, das tut am meisten weh. Alle, die lachen, haben das schon mal erlebt. Und dann die Füße zu kühlen, frisch zu haben, ist eine Wohltat und gehörte damals zum guten Ton dazu. Das hat Simon nicht getan. Und dann wird klar, warum hat er Jesus eingeladen? Nicht, weil er nett sein wollte, sondern weil er Jesus aushorchen wollte, was er will, was er dachte. Du hast mir kein Wasser gereicht für meine Füße. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, was damals auch so üblich war. Man erteilte einem Gast die Ehre, indem man eben einen Kuss auch zwischen Männern auf die Wange gegeben hat. Deswegen ist eben dieser Judaskuss so schmerzhaft, weil es eigentlich ein Liebesbeweis ist, eine wertschätzende Geste, eine Ehrung. Schön, dass du da bist, du bist hier herzlich willkommen, ich fühle mich geehrt, dass du mein Haus betrittst. Auch das hat der Pharisäer Simon mit Jesus nicht gemacht. Die Frau aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Das hat sie getan. Und wer hier jetzt irgendwas Sexuelles vermutet oder eine Beziehung, der hat die ganze Geschichte nicht verstanden. Diese Frau ist von Herzen berührt von dem, was Jesus gesagt hat und kann nicht anders als irgendwie was zurückgeben. Und Füße küssen, zum Glück hat sie das in der Reihenfolge gemacht, dass sie vorher gewaschen hat und dann geküsst hat. Aber das ist eigentlich eine unterwürfige, demütige Geste, wie Thomas in dem Wochenspruch gesagt hat. Eine demütige Geste, das macht man nicht. Und wenn man das macht, dann macht man sich ganz klein vor der Person, dessen Füße man küsst. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Öl ist einfach der Begriff für Olivenöl. Wenn es immer in der Bibel um Öl geht, der Ölberg, dann ist es immer Olivenöl. Das ist ein Pfennigartikel. Der kostete auch damals nicht viel, 10 Cent vielleicht. Das hätte er machen können. Auch das war damals üblich, dass man das tut. Ihr könnt euch vorstellen, kein Shampoo, kein Head and Shoulders. Die Kopfhaut juckt, man war draußen, Mücken, Viehzeug, alles drin. Und man sitzt da und man fängt sie an zu kratzen. Nervig. Und dann so ein schönes Öl. Herrlich, musst du auch mal versuchen, Dirk, wenn du nach Hause kommst. Das tut gut, da kann man abschalten. Das riecht gut, schönes Olivenöl. Man braucht sie nicht mehr kratzen, die Haut beruhigt sich. Herrlich, so kann der Abend zum Erfolg werden. Aber auch hier hat der Pharisäer Simon das eigentlich Übliche nicht getan. Man könnte schon fast von verachtenswert sagen, er gibt Jesus nicht eine dieser Sachen, die eigentlich üblich waren. Aber die Frau salbt Jesus mit dem richtig teuren Öl. Richtig teuer. Und es ist es ihr wert, Jesus etwas Gutes zu tun. Und er merkt das auch. Er spürt es auch. Und dann kommt er zu dem Schluss, Jesus, ich sage dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wen aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich finde das spannend, es gibt keine große Beichte. Die Frau erzählt nicht im Detail, was sie für Fehler gemacht hat, wo sie gesündigt hat, wo sie betrogen hat, mit wem sie geschlafen hat, welche Ehe sie kaputt gemacht hat, was es auch immer war, was die Sünde war. Sie zählt es nicht im Detail auf. Und Jesus sagt, alle Sünden, hier ist Plural, nicht die eine, sondern alle ihre Sünden, die sie auf dem Herzen, auf dem Gewissen hat, sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Nicht irgendjemanden, sondern Jesus. In irgendeinem Augenblick vorher war sie so überwältigt von Jesus, dass sie ihr Herz geöffnet hat und erkannt hat, wie wertvoll Jesus ist. Und das ändert ihr ganzes Leben. Die ganze Liste, ihr ganzes Konto, ihr ganzen Schulden, die ganzen Sünden sind vergeben, ohne dass sie eben sich selbst kasteit hat, gepeitscht hat oder eine Beichte gemacht hat. Weil sie Jesus liebt von ganzem Herzen, erhält sie ein reines Konto, eine weiße Weste, alles vergeben. Liebe spielt also eine richtig große Rolle. Liebe zu Jesus ist im Glauben also der Schlüssel zur Vergebung. Keine Kopfsache, sondern eine Herzenssache. Das wurde mir wieder neu ganz bewusst bei dieser Geschichte, bei diesem Bericht. Und dann tut er das, was nur Jesus kann. Er spricht es laut aus und sagt zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Und deswegen kann ich nur jeden von euch einladen, zu Jesus zu kommen, zu beten. Und das ist ja nichts Kompliziertes. Es hört sich immer so fromm an, aber einfach mit Jesus reden. mit ihm sprechen, weil er der Einzige ist, der Sünden vergeben kann. Sie ist ja nicht die Einzige, der in den Bibelberichten, in der ganzen Bibel zu Jesus kommt und Sünden vergeben bekommt. Die Frau am Brunnen, Johannes 4, kommt zu ihm und erfährt, wie gut das tut, wie auf einmal ihr Leben groß wird, sie neue Kraft kriegt, Selbstbewusstsein. Und es gibt so viele Frauen, die Frau, die gesteinigt werden soll, weil sie tatsächlich bei dem Ehebruch in flagranti erwischt worden ist, erfährt, dass Jesus vergibt und sie erhält eine zweite Chance. Jesus kann Sünden vergeben. Und ich lade euch dazu ein, weil Sünden das Leben kaputt machen können. Sünden sind Herz- und Lebenskiller. Das geht leider in unserer Gesellschaft verloren. Es ist immer nur ein Kavaliersdelikt. Ist ja nicht so schlimm. Aber Sünde macht dein Leben kaputt, schleichend manchmal. Und Jesus kann es wieder reparieren. Und er ist der Einzige. Kein Mensch kann zu dir und zu euch und zu ihnen sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Dann wären es nur Worte. Jesus hat die Macht, dass dein Konto dann wirklich gelöscht wird und du wirklich ohne Schulden vor Gott stehst. Und dann ist es egal, ob es 500 Sünden sind oder 50. Keiner kann die Sünde bezahlen, ob es auch nur eine ist. Wir können die nicht bezahlen. Insofern sind beide hilflos. Der, der 500 schuldet und die, die 50 schuldet. Wir können es nicht bezahlen, außer dass Jesus sagt, ist geschenkt, vergeben. Du bist frei, du kannst leben. Im Grunde genommen gibt es nur zwei Menschen auf dieser Welt. Es gibt die Menschen, die Sünde anhäufen, die eine lange Liste haben oder eine kurze, aber auf jeden Fall die Sünde haben. Und es gibt die Menschen, die sich diese Sünde vergeben lassen. Es gibt keine anderen Menschen, nur diese beiden. Und die, die keine Sünde auf ihrem Kerbholz haben, die sind frei. Da wird das Herz nicht kaputt gemacht, die Lebensfreude nicht kaputt gemacht. Das holt das Beste aus dir heraus. Wenn du leben willst, lass dir deine Sünde vergeben. Und jetzt kann man natürlich aus dieser mathematischen Gleichung ableiten, dass wir viel sündigen sollten. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also sündige ich viel, damit mir viel vergeben wird. Das wäre dann die Folge, aber das brauchen wir gar nicht. Weil ich sage zu dir, deine Liste ist lang genug. Du brauchst gar nicht mehr sündigen, als du schon getan hast. Das, was du hast, reicht. Aber das, was den Unterschied macht, ist, dass du dir das vergeben lässt. Weil das, was diese Frau hat, das will ich auch, dass mein Herz einfach offen ist, dass Tränen fließen, dass ich einfach richtig mich angenommen fühle und groß werde. Die sitzt zwar demütig zu Jesu Füßen, aber was denkt ihr, wie der den Raum verlassen hat? Glücklich und zufrieden. Und der ist es egal, was die anderen Leute sagen, wie gelästert wird, wie die nerven und wie die über sie herziehen. Ihr ist es egal, denn Jesus hat sie befreit. Sie ist frei, sie kann machen, was sie möchte. Frei zum Leben. Und deswegen kann ich immer wieder einladen, mach das, was diese Frau macht. Und egal, was es sind hier ihre Sünden und das ist wirklich gut, dass sie abgegeben werden. Aber es können auch andere Sachen sein. Ganz viele Geschichten, wo Menschen einfach zu Jesus kommen, weil sie körperlich krank sind und nicht mehr weiter wissen. Die eine Frau berührt nur den Samt seines Rockes, seines Kleides und wird geheilt, weil sie gehofft hat, dass Jesus der ist, der hilft. Egal, was es ist. Es kann auch Dankbarkeit sein, dass der Urlaub so schön war. Freude darüber, dass das Leben so wunderbar ist. Dankbarkeit. Und dann kann ich auch zu Jesus kommen. Und immer, wenn ich zu Jesus komme, ihm begegne, gehe ich erhobenen Hauptes raus, werde gestärkt, kann leben. Denn Jesus erachtet auch dich als wertvoll. Du bist wunderbar, du bist wertvoll. Und Jesus möchte, dass das aus dir rauskommt. Ihr wisst das ganz genau, dass das Leben einem manchmal die Lebensfreude nehmen kann. Sünde, Leid, Krankheit, Traurigkeit kann einem Lebensfreude zerstören. Und Jesus ist der, der die wieder rausholt. Egal was es ist, wer diese Lebensfreude kaputt macht oder bedeckt, Jesus macht dich wieder zum funkelnden Diamanten. Wenn du das willst. Steht in der Bibel, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber wer macht das denn heute noch? Jesus, ja ganz gut, war ein Prophet, der hat gute Sachen gesagt, war seiner Zeit voraus. Aber dass er heute noch da sein soll, dass sie mit ihm reden kann, glaube ich nicht. Die Frau tut das einfach. Sie hört das. Hier an diesem Ort wird Jesus gepredigt. Da ist er da. Das ist das Versprechen auch für uns. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Jesus unter uns. Jeder, der dieses Bedürfnis hat, kommt hier in den Gottesdienst, um Jesus zu kennen. Nicht mich zu hören, nicht Thomas zu hören in der Begrüßung oder die Musik mitzusingen, sondern eigentlich ist der Grund des Gottesdienstes, Jesus zu begegnen. Was denkt ihr denn, was die Frau da macht? Das ist Gottesdienst. Die schüttet ihr Herz aus. Gottesdienst ist nicht hier ganz bitter sitzen und auf die Uhr schauen und denken, oh, hoffentlich ist bald vorbei oder was? Wieso habe ich mich heute überhaupt dazu aufgerafft? Eben wieder mein Lieblingsbeispiel, ich fahre immer beim Bäcker vorbei. Bis zur Straße standen die Leute 20, 30, um Brötchen zu ergattern. Und hier gibt es Jesus im Gottesdienst. Hier steht keiner vor der Schlange und will hier, steht keiner Schlange und will rein. Dabei gibt es hier Leben. Brötchen ist lecker, keine Frage. Könnt ihr euch gerne gönnen. Aber ich tausche nicht eine Begegnung mit dem Brötchen mit einer Begegnung mit Jesus. Weil da gibt es Leben. So ein Brötchen ist lecker. Aber hier kannst du neu anfangen und du gehst erhobenen Hauptes raus, weil Jesus zu dir sagt, du bist wertvoll und wenn irgendwas dieses Wertvolle unterdrückt und dreckig macht und klein macht und zerstört, beseitige ich dir das. Ich mache den Weg wieder frei, dass du leben kannst. Und das, was dieser Frau passiert ist, kann dir auch passieren. Du musst doch Jesus begegnen. Das geht hier im Gottesdienst, das geht im Gebet. Man muss es ganz einfach formulieren. Man sagt, Jesus, ich will das haben, was diese Frau hat. Ich möchte von Herzen überwältigt werden. Das will ich. Und die eine Gefahr, die ich auch erkannt habe, dass wir Menschen, die wir schon länger glauben, so teilnahmslos daneben stehen wie Simon der Pharisäer. Wir müssen gar nicht so abwertend auf ihn gucken. Denn oft erwische ich mich selber dabei, wie man oft distanziert dasteht und über Sachen mit dem Kopf nachdenkt. Und sagt, ja, der hat das und das gemacht, der ist Sünder, der ist geschieden und da weiß ich von dem, da geht es zu Hause richtig zur Sache, da wird geschlagen, da wird geschrien. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist keine Kopfsache, Sünde ist keine Kopfsache. Ein schweres Leben ist keine Kopfsache, sondern es macht das Herz schwer und Jesus möchte das Herz frei machen. Insofern sollten wir, die wir länger mit Jesus unterwegs sind, auch darauf achten, dass wir nicht irgendwann so distanziert da sitzen und uns vielleicht mit Taten ablenken. Es gibt die Geschichte von Maria und Martha, wo Jesus ins Haus kommt. Martha richtig wie eine Hausfrau hin und her wirbelt, alles vorbereitet und tut. Und Maria setzt sich zu Jesu Füßen. Und hört Jesus einfach nur zu. Und dann kommt Martha als gute Hausfrau natürlich an. Jesus, sag doch auch mal was. Maria, sitzt zu deinen Füßen. Ich reiß mir den Hintern auf, dass alles hier im Laden läuft, ihr was zu essen habt. Und sag doch bitte Maria mal, sie soll nicht zu deinen Füßen liegen. Und dann sagt Jesus tatsächlich, Maria hat das Beste gemacht. Hat mir zugehört, war bei mir, hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Und mancher Christ tut und macht Gottesdienst, Mitarbeit, tut jenes, tut dies und das und vergisst aber, dass die Begegnung mit Jesus das Wichtigste, das A und O ist. Da geht es ums Herz. Wir verrennen uns manchmal in Aktivismus und vergessen dabei, dass ein einfaches Gebet und Gespräch mit Jesus, einfach nur Dasein mit dem Herzen, das Wichtigste ist in deinem Glauben. Deswegen müssen wir gar nicht so auf Simon abschätzig herabgucken. Jesus will ihn ja auch nicht fertig machen. Jesus versucht doch alles auch mit dem einfachen Gleichnis, dass es Klick macht bei ihm. Jesus hat für dich auch genau das Richtige, was du jetzt brauchst. Nur man kann distanziert da sitzen und urteilen und drüber nachdenken, wer ist dieser, der die Sünden vergibt? Oder man kann halt direkt ein Gebet sprechen und zu Jesus kommen. Und dazu lade ich euch immer ein. Immer wieder, wegen solchen Berichten, die zeigen, dass sich Leben komplett ändern kann, um 180 Grad. Ich lade jeden ein, sich von Jesus größer machen zu lassen, sich Lebensfreude wieder schenken zu lassen. Und das kann nur Jesus, glaubt es mir. Kein Mensch kann das. Sünde abgeben, Freude, Dankbarkeit beim Namen nennen. Sorgen, Krankheit, OPs, die bevorstehen, abgeben. Und ihr werdet diese Freude, diese Lebensfreude von Jesus bekommen. Ihr werdet aufrechten Ganges wieder glauben können. Weil Jesus will, dass wir ganze Menschen sind, wertvoll und Geschöpfe Gottes. Und Jesus will diesen Zustand wiederherstellen. Und das bist du, da geht es um dich. Ich wiederhole mich. Aber geh zu Jesus, begegnet ihm. Amen.